NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. August 1752. Der Geburtstag von Erzherzogin Maria Carolina von Österreich, Königin von Neapel.
Es ist ein beeindruckender Wagenzug, der sich da im April 1768 von Wien aus in Bewegung setzt. 57 Karossen, zum Teil sechsspännig, vollgestopft mit Hofdamen, Kammerherren, Zofen und Lakaien. Dazu berittene Nobelgarden in Prunkuniform. An jeder Poststation müssen 371 Pferde zum Wechsel bereitstehen. 4 Wagen mit den Bettnotdurften und 5 Tafelwagen fahren voraus, um an den Übernachtungsorten alles für einen komfortablen Aufenthalt vorzubereiten. Der ganze Aufwand dient einem sehr jungen Mädchen, das aufgeregt in einer der ersten Kutschen sitzt. Maria Carolina, Erzherzogin von Österreich und frischgebackene Königin von Neapel, Sizilien.
Sie war eine Einspringerin für ihre Schwester Maria Josepha, die ursprünglich vorgesehen war für den König von Neapel. Die starb aber an den Blattern,
sagt die Wiener Autorin Ursula Tamusino, die eine Biografie über Maria Carolina verfasst hat. Die kleine Königin ist das 13. Kind der berühmten Maria Theresia. Um die eigene Machtposition in Europa zu stärken, setzt die Kaiserin vor allem auf ihre Heiratspolitik. Sie versucht, möglichst viele ihrer Kinder mit den in Frankreich, Spanien und Teilen Italiens herrschenden Bourbonen zu vermählen. Ferdinand von Neapel, Sizilien steht schon lange auf ihrer Wunschliste. Und so muss Maria Carolina nun in den sauren Apfel beißen.
Dagegen scheint sie sich nicht gewehrt zu haben. Immerhin winkt er eine Königskrone. Vielleicht hätte sie es anders gedacht, wenn sie über ihren zukünftigen Gemahl näher informiert gewesen wäre. Das hat man ihr natürlich nicht gesagt, was das für eine Person war.
Die junge Braut hat auch keine Gelegenheit, den Zukünftigen in Augenschein zu nehmen. Ihre Trauung wird, wie üblich, schon in Wien vollzogen, wobei ihr Bruder den Bräutigam vertritt. Noch keine 16 ist Maria Carolina, als man sie auf die Reise nach Neapel schickt. Ein frisches Mädchen mit blondem Haar und blauen Augen, lebhaft und aufgeweckt, aber auch eigensinnig, ja gelegentlich sogar vorlaut und aufbrausend. Seitenlang sind die Instruktionen, die ihr die strenge Frau Mama mit auf den Weg gibt.
Seit kurzem entdecke ich bei Ihnen einen Hang zu Dünkel, Anmaßung und Herrschsucht, der mich erschrecken macht. Vergessen Sie nie, dass das für uns Frauen gegenüber den Männern unangebracht ist. Die Frauen haben immer Unrecht, wie auch ihre Männer sein mögen.
5 Wochen ist der Wagenzug unterwegs nach Neapel. An allen Stationen wird Maria Carolina ein königlicher Empfang bereitet. Der englische Botschafter Horace Mann, der das junge Mädchen in Florenz kennenlernt, ist entzückt und aufrichtig besorgt.
Sie ist eine höchst liebenswürdige kleine Königin. Aber man fürchtet, dass Feinfühligkeit und gesunder Verstand, die sie beide in hohem Maße besitzt, sie nur noch mehr werden fühlen lassen, wie wenig ihr königlicher Gefährte davon aufzuweisen hat.
Was Maria Carolina immer noch nicht ahnt, der 17-jährige König von Neapel, Sizilien, gilt als infantiler Rüpel. Als Herrscher ist er das genaue Gegenteil seines bedeutenden Vaters.
Karl III. Von Spanien, der ja vorher, bevor er König von Spanien geworden war, auch König von Neapel, Sizilien gewesen war, war ja ein ganz wichtiger Regent des aufgeklärten Absolutismus und sein Sohn war völlig anders.
So Matthias Stickler, Professor am Institut für Geschichte der Universität Würzburg.
Ferdinand gilt gemeinhin als wenig begabt als Regent und als auch jemand, der kein wirkliches Interesse an Politik hatte.
Der junge Mann liebt die Jagd, den Fischfang und allerlei derbe Späße. Besonders attraktiv scheint er auch nicht gewesen zu sein.
Sein Gesicht war durch eine enorme Nase verunziert, die ihm den Spitznamen Il Re Nasone eingetragen hatte. Der großnasige König oder der Riesennasige.
Die erste Begegnung mit König Riesennase ist ein Schock für das Mädel aus Wien. Zumal sich der Bräutigam in der Hochzeitsnacht grob und ungeschickt benommen haben muss.
Lieber sterben, als noch einmal das erleben, was ich da erlebte. Es ist keine Übertreibung, aber wenn mir mein Glaube nicht gesagt hätte, denke an Gott, so hätte ich mich umgebracht.
Es dauert denn auch 4 Jahre, bis das erste Kind geboren wird. Doch irgendwann findet sich die junge Habsburgerin mit ihrem Schicksal ab. Sie gewöhnt sich an einen Mann, der blutbeschmiert von seinen Jagdausflügen heimkehrt oder den Höflingen Marmelade in die Hüte stopft. An einen Palast, in dem riesige Hunde durch die Säle toben und jede Menge Federvieh über die Marmorfußböden wuselt. Maria Carolina merkt schnell, dass sie Ferdinand haushoch überlegen ist. Und sie fängt an, sich mit der Situation Neapel-Siziliens zu beschäftigen. Das Doppelkönigreich besteht aus der gesamten Südspitze Italiens und der Insel Sizilien, die Ferdinand noch kein einziges Mal besucht hat. Neapel ist zwar wunderschön, ein Sehnsuchtsort der Italienreisenden wie Goethe, doch auch ziemlich heruntergewirtschaftet. Dazu kommt, dass Karl III. Über den von ihm eingesetzten Minister Tanucci noch immer versucht, die Politik im Sinne Spaniens zu bestimmen.
Deswegen kann man natürlich schon reden von einer Fernsteuerung, die da versucht wurde durch Spanien. Und deswegen hat sich dann auch Maria Carolina mit ihrem Schwiegervater verfeindet, weil sie das nämlich nicht wollte, dass der Hof in Madrid sich ständig in Neapel einmischt.
Während die Königin ein Kind nach dem anderen bekommt, in 21 Jahren sollen es 17 werden, von denen nur 7 überleben, nimmt sie zugleich die Regierungsgeschäfte in die Hand. Damit ist Maria Carolina eine Ausnahmeerscheinung in ihrer Zeit.
Selbstherrschaft von Frauen, die gibt es zwar im 18. Jahrhundert, Maria Theresia ist ja das beste Beispiel, aber es ist nicht selbstverständlich. Maria Carolina war jetzt natürlich nicht eine geniale Politikerin, aber sie war schon eine bedeutende Frau des 18. Jahrhunderts, das würde ich schon so sehen. Sie war auch eine Frau, die gestalten wollte und von den Töchtern Maria Theresias war sie mit Sicherheit diejenige, die ihr am ähnlichsten gewesen ist.
Die Königin sorgt dafür, dass der Greise Tanucci entlassen wird. Ihr Bruder Leopold, der in der Toskana regiert, schickt Maria Carolina den Politiker John Acton, der zu ihrem wichtigsten Berater wird. Zusammen mit ihm versucht sie, Reformen durchzusetzen.
Also sie hat beispielsweise die Marine der beiden Königreiche versucht zu reformieren. Eine Akademie der Wissenschaften wurde gegründet. Die Grundprobleme hat sie allerdings nicht in den Griff bekommen, weil sich eben doch gezeigt hat, dass diese aufgeklärt absolutistischen Reformen, die sie sich vorgestellt hat, eben von oben, dass das gar nicht so einfach ist gegen die Interessen des alteingesessenen Adels.
Maria Carolina ist zudem alles andere als diplomatisch. Ihr Bruder, Kaiser Joseph II., stellt bei einem Besuch in Neapel fest:
Um bei ihr ruhig Blut und Mäßigung zu erreichen, müsste man sie umgießen.
Sie war in allem maßlos, in ihrer Kompromisslosigkeit, ihrer Unbeugsamkeit, ihrer Aufrichtigkeit. Immer und überall trug sie ihr Herz auf der Zunge, auch in ihren zahllosen Briefen, die nur zu oft von Unbefugten gelesen wurden.
So hat sie bald ein Imageproblem. Schon die Spanier versuchen, Maria Carolina in Flugschriften zu verunglimpfen.
Sie ließen kein gutes Haar an ihr, schilderten sie als machtbesessene, lüsterne Megäre und dichteten ihr zahlreiche Affären an mit männlichen und weiblichen Partnern.
Die Spanier unterstellen ihr sogar, sie habe ihre Söhne vergiftet. Dabei ist der Tod der Kinder für die hingebungsvolle Mutter das Unglück ihres Lebens. 1789 schreibt sie verzweifelt:
Jetzt habe ich bereits 4 Söhne im Paradiese und wünsche nichts anderes, als ihnen dorthin nachzufolgen. Denn ich sehe für den Rest meiner Laufbahn nur Kummer, Schmerzen, Sorge und Elend voraus.
Ihre düsteren Prophezeiungen sollen sich erfüllen, als kurz darauf die Französische Revolution ausbricht. Die Ereignisse in Paris treffen die Königin tief. Die unglückliche Marie Antoinette ist ihre Lieblingsschwester. Ihren Tod auf der Guillotine verwindet sie nie. Bei der Vorstellung, dass Neapel von den Franzosen besetzt werden könnte, schreibt sie hysterisch:
Dann wäre ich im äußersten Falle entschlossen, meine 7 Kinder ins Meer zu werfen und ihnen dann nachzustürzen. Ich will keinesfalls die Beute dieser Halunken werden.
Mit Napoleons Aufstieg wird die Situation immer bedrohlicher. Schon als Oberbefehlshaber der Truppen in Italien zeigt er ein unverhohlenes Interesse an Neapel-Sizilien. Maria Carolina sucht zunächst Unterstützung in Wien. Dort sitzt mittlerweile ihr Neffe Franz auf dem Thron, der ihre älteste Tochter Maria Theresia geheiratet hat. Weil der Schwiegersohn sie abblitzen lässt, bittet sie den englischen Botschafter William Hamilton um Hilfe, der ein Bündnis mit England vermittelt. Seine junge Frau Emma wird zur besten Freundin der Königin.
Sie kam, wie man so sagt, aus der Hefe des Volkes, doch Sir William hatte sie zu seiner Gemahlin gemacht und als solche war sie hoffähig. Außerdem war sie außergewöhnlich schön und eine aufrichtige und ehrliche Person, also viel amüsanter als die langweiligen und intriganten Hofdamen.
Mit dem ersten Kriegsschiff, das England zur Unterstützung schickt, trifft der spätere Seeheld Lord Nelson ein, der von Maria Carolina begeistert empfangen wird. Sein Sieg über Napoleons Truppe bei Abukir versetzt Neapel in einen Freudentaumel. Die Siegesstimmung verleitet das Königspaar, Truppen nach Rom zu schicken, um den von den Franzosen besetzten Kirchenstaat zu befreien. Der Versuch scheitert kläglich. Ferdinands Armee wird vernichtend geschlagen und französische Truppen marschieren nach Neapel.
Damals ist es eben noch so, dass also Frankreich versucht, Italien an sich zu binden durch Revolutionierung, also durch Einführung von Republiken.
So wird auch in Neapel die Republik ausgerufen. Die königliche Familie muss nach Sizilien fliehen. Bei der Überfahrt während der Weihnachtstage 1798 gerät ihr Schiff in einen furchtbaren Sturm. Und noch bevor sie Palermo erreichen, stirbt der sechsjährige Prinz Albert. Maria Carolina ist am Ende.
Zu dem grausamen Verlust des schönen Königreiches habe ich nun auch dieses Kind verloren. Alles in mir ist ertötet, alles vernichtet. Ich wundere mich, dass ich noch nicht blind geworden bin. So viel habe ich geweint.
Die 46-Jährige hasst das Leben auf Sizilien, das ihr rückständig und primitiv erscheint. Mithilfe Nelsons gelingt es allerdings sehr schnell, die Republik Neapel zu zerschlagen. An den Revolutionären wird grausame Rache genommen. Nicht zuletzt auf Betreiben der Königin. Der Würzburger Historiker Matthias Stickler.
Das war ihre Schlussfolgerung aus dem Schicksal ihrer Schwester. Sie war nicht bereit, es so weit kommen zu lassen, dass sie auf Schafott steigen muss. Und sie war auch einverstanden mit diesen Maßnahmen und also auch mit den Hinrichtungen in der Folge. Da sieht man eben dann diesen Bruch in ihrem Leben, wo sie dann letztendlich konservativ wird.
Lord Nelson hat sich inzwischen in die schöne Emma Hamilton verliebt und führt mit ihr und ihrem Mann eine skandalöse Ménage à trois. Für Maria Carolina bleiben alle drei die engsten Vertrauten. Mit ihnen zusammen reist sie 1800 nach Wien, wo sie ihre noch nicht verheirateten Töchter unter die Haube zu bringen versucht. 2 Jahre bleibt sie dort und liegt ihrem Schwiegersohn unermüdlich mit Warnungen vor Napoleon in den Ohren.
Bonaparte ist allmächtig. Solange er lebt, wird es keine dauernde Ruhe geben. Seine ehrgeizigen Pläne sind maßlos und werden alle mitreißen.
Als sich der Korso 1804 zum Kaiser krönt, reagiert Maria Carolina mit kaum verhohlener Verachtung. In ihren Briefen beschimpft sie ihn als Parvenu-Majestät, Erzlumpen und korsischen Bastard. Dafür nennt er sie eine Furie, eine Schurkin oder die gefährlichste Frau Europas. 1805 fällt Nelson bei Trafalgar. Und Maria Carolina verliert ihre wichtigste Stütze. Nach dem Sieg über Österreich bei Austerlitz lässt Napoleon nicht lange auf sich warten.
Der General Saint-Cyr rückt in Eilmärschen auf Neapel los, um den Verrat dieser Königin zu strafen und das verbrecherische Weib vom Throne zu stoßen, das mit solcher Schamlosigkeit alles verletzte, was unter Menschen heilig ist. Die Königin von Neapel hat aufgehört zu herrschen.
Napoleon setzt zunächst seinen Bruder Joseph auf den Thron und dann 1808 den Schwager Murat. Maria Carolina bleibt nur Sizilien, wo sie mit Unterstützung der Engländer zunächst weiter regieren kann. Das Schicksal hält allerdings noch eine besonders gemeine Pointe für sie parat. 1810 heiratet der Erzfeind Bonaparte ihre Lieblingsenkelin Marie-Louise.
Alles, was mir zu meinem Unglück noch gefehlt hat, war des Teufels Großmutter zu werden.
Die Engländer verfolgen auf Sizilien zunehmend eigene Interessen. Auf ihren Druck hin muss Ferdinand 1812 zugunsten seines Sohnes abdanken und Maria Carolina die Insel verlassen. Allein reist sie über Konstantinopel und Odessa nach Wien. Den endgültigen Sturz Napoleons und die Rückgabe Neapels an Ferdinand erlebt sie nicht mehr. Maria Carolina stirbt am 8. September 1814 mit 62 Jahren. Biografin Ursula Tamosino.
Sie starb mitten in der Arbeit. Sie hat noch eifrig Korrespondenzen erledigt. Und plötzlich hat ihr Herz zu schlagen aufgehört, ohne dass sie krank war.
Nur 3 Monate nach ihrem Tod heiratet Ferdinand seine langjährige Geliebte.
Die hatte einen unglaublichen Vorteil. Sie hat ihm nämlich nie widersprochen. Hat keine Wutanfälle gehabt und hat sich in nichts eingemischt. Also eine ideale Gattin.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Maria Carolina von Österreich, die am 13. August 1752 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.